Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Gemeinde. Wir dürfen heute einen kleinen Exkurs aus dem 2. Mose machen in die Segnungen des Heiligen Geistes. Heute ist es oft so, dass wir alle irgendwie Sicherheiten im Leben brauchen, nicht wahr? Sicherheiten sind sehr wichtig im Leben. Oft finden wir hier die finanzielle Sicherheit, vielleicht eine Lebensversicherung oder ein Rücklagenkonto oder ein gutes, sicheres Einkommen, das möglichst nicht angefasst werden sollte. Der Mensch, er sehnt sich heute nach Kontrolle im eigenen Leben. Die Wege des Lebens selbst kontrollieren zu können, selbst beeinflussen zu können. Welche Sicherheiten hast du in deinem Leben, auf die du deinen Wert legst? Welche Sicherheiten sind es in deinem Leben, von denen du meinst, dass du dadurch abgesichert wärst? Dass du in schwierigen Zeiten deines Lebens stabil bleiben kannst, hindurchgehen kannst? Manchmal werden wir dann in unserem Leben überrascht, worauf wir unsere Sicherheit gelegt haben, worauf wir vertraut haben, wenn diese Sicherheit auf einmal gar nicht mehr so sicher ist. Wenn unsere finanzielle Sicherheit dann auf einmal durch einen Notfall schnell aufgebraucht ist. Wenn unsere Beziehungen, auf die wir uns so gestützt haben, auf einmal nicht mehr so schön sind. Wenn meine Gesundheit, die mir Kraft gegeben hat, meinen Job zu tun oder andere Dinge, auf einmal nicht mehr so da ist. Auf welche Dinge können wir uns heute noch verlassen? Wo können wir heute noch Sicherheit finden? Wie können wir wissen, dass uns irgendeine Sicherheit in unserem Leben durchtragen kann, wenn wir uns in einer geistlich schweren Phase befinden? Heute in dieser Predigt, passend zu Pfingsten, soll es um den Heiligen Geist gehen. Ich beobachte schon seit vielen Jahren, dass wir als Christen viel vom Segen Gottes sprechen. Wir wünschen uns den Segen Gottes, der im Himmel ist. Wir wünschen uns, dass er uns gnädig ist, uns Gutes tut. Wir reden auch über die Segnungen, die wir durch und in Jesus Christus haben. Und wir wissen, wie reich wir gesegnet sind in Jesus Christus. Aber wir dürfen nicht vergessen, liebe Geschwister, die Segnungen des Heiligen Geistes, die wir empfangen, wenn wir gläubig werden. Reiche Segnungen, die wir empfangen durch ihn. Und einen dieser Texte möchten wir uns heute anschauen, wo uns das sichtbar wird, in Epheser 1, Vers 13 und 14. Ich möchte diese Verse einmal vorlesen. Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Epheser 1 ist ein unglaublich reiches Kapitel, das uns einen Tiefgang zeigt von all dem, womit Gott uns segnet, von all dem, was Gott uns gibt. Die Verse 4 bis 14 bilden im Griechischen einen einzigen Satz. Es ist wundervoll, wenn wir darüber nachdenken, wie reich wir in Christus gemacht sind. In den Versen 4 bis 6 zeigt Paulus auf, wie reich wir in Gott gesegnet sind. Wie reich Gott uns segnet, weil Gott uns adoptiert. Er nimmt uns in seine Familie auf und er führt uns zu sich und kümmert sich um uns. Anschließend ab Vers 7 bis 12 zeigt Paulus auf, wie reich der Segen durch Jesus Christus, durch den Sohn Gottes ist. Er hat uns erlöst, er hat uns vergeben, er hat sich für uns hingegeben, er hat uns den Willen Gottes gezeigt und uns zum Erbteil geführt. Und anschließend ab Vers 13 zeigt Paulus uns auf, in Vers 13 und 14, wie reich die Segnungen sind, die wir im Heiligen Geist finden. Darüber wollen wir heute nachdenken. Das Erste, das er nennt, ist, wir erleben einen Segen durch unsere Errettung. Paulus, er ruft das den Ephesern in Erinnerung und er sagt ihnen, ihr habt doch etwas erlebt. Ihr habt etwas erlebt in eurem Leben, sodass ihr zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen seid. Und dabei ist etwas sehr Wichtiges in eurem Leben passiert. Die Epheser, sie haben das Evangelium gehört. Sie haben das Wort der Wahrheit gehört. Sie sind zum lebendigen Glauben an Gott gekommen. Aber dabei war der Heilige Geist nicht unbeteiligt. Er hat nicht zugesehen und kümmert sich erst um die Menschen, wenn sie dann im Glauben sind. Nein, hier können wir in so einer schönen Form sehen, wie Gott Menschen rettet, welche Rolle auch der Geist dabei spielt. Das Erste, was passiert, er sagt, ihr habt das Wort doch gehört. Nachdem ihr das Wort gehört habt, ein Mensch kann nicht gerettet werden, ohne das Wort Gottes zu hören. Er muss die Botschaft hören. Er muss die Botschaft der Rettung hören, um darauf reagieren zu können, um sie verstehen zu können. Ohne dass Menschen diese Rettungsbotschaft hören, können sie nicht gerettet werden. Jeder Gläubige, der hier in den Reihen sitzt, hat diese Botschaft gehört. Wir können nicht anders, als dem Ruf, den Gott uns zuruft, zu folgen. Der uns ruft, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir sind ihm gefolgt. Wir haben im Glauben an diese Botschaft reagiert. Anders hat der Mensch keine Möglichkeit. Eines Tages hast auch du dieses Wort der Wahrheit gehört. Oder du hast es gelesen. Oder du hast eine Predigt gehört. Oder hast jemand getroffen, der dir von Jesus erzählt hat. Aber du kannst nicht zum Glauben gekommen sein, ohne diese Botschaft gehört zu haben. Vielleicht hast du sie gehört und hast sie abgelehnt. Und du hörst sie immer wieder und hast sie abgelehnt. Aber wir müssen dieses Wort der Wahrheit hören, um im Glauben darauf reagieren zu können. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Hören und Hören. Es gibt einen Unterschied, ob wir der Botschaft Gottes mit unseren Ohren zuhören oder sie mit unserem Herzen hören. Während Paulus und seine Mitarbeiter nach Mazedonien kamen und Paulus dann in Philippi predigte, heißt es Folgendes über Lydia in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Diese Frau, sie ist da, sie hört die Botschaft, aber während sie das hört, wird ihr Herz aufgetan. Wird ihr Herz aufgetan. Und sie achtet genau darauf, was gepredigt wird. Gott tut ihr Herz auf und mit ihrem offenen Herzen hört sie diese Botschaft, um sich zu entschließen, voll und ganz ihr Vertrauen darauf zu setzen. Und ich persönlich, ich kann mich so sehr dort hineinversetzen, in diese Frau. Auch bei mir war es so, ich habe dieses Wort der Wahrheit mein Leben lang gehört, von Kindheit an. Aber irgendwann, da hat Gott mein Herz aufgetan und all die Erkenntnis, die in meinem Kopf war, rutschte in mein Herz und dann konnte ich wirklich hören. Konnte ich wirklich hören, was Gott sagt. Der Geist fängt nicht erst an zu wirken, wenn wir irgendwann dann zum Glauben gekommen sind, sondern er lässt uns schon die Botschaft ins Herz gehen. Das ist so wundervoll. Während wir der Botschaft zwar zuhören können, öffnet Gott unser Herz. Jesus zeigt das schon vorher, als er über den Heiligen Geist spricht, bevor Jesus ans Kreuz geht. Er wird von Sünde überführen. Er wird verherrlichen. Er wird euch leiten. Er wird euch trösten. Er wird euch stärken. Das werdet ihr alles nicht selbst tun, sondern ich werde euch ein Tröster, ein Beistand, ein Sachwalter schicken. Er wird das tun. Er wird euch helfen. Er wird für euch da sein. Er wird euch leiten. Das tut der Heilige Geist auch schon in unserem Umfeld, in unserem Leben, bevor wir gläubig wurden. Aber was genau haben sie gehört und was genau mussten sie annehmen? Das Evangelium selbst. Wir hören nicht irgendeiner Lehre zu oder irgendwelchen moralischen Werten, die wir dann folgen wollen, sondern wir hören das Wort der Wahrheit, das uns frei macht aus unserer Sünde. Und Paulus erklärt ihnen das hier, nachdem ihr dieses Wort gehört habt. Aber führt es auch weiter. Es ist das Evangelium eures Heils. Das Wort Gottes, es rettet Menschen. Aber diese Freudenbotschaft, obwohl sie Menschen rettet, muss sie persönlich sein. Gott tut das nicht pauschal, damit auf einmal alle Menschen gerettet sind, sondern diese Botschaft, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden starb, sie muss persönlich werden. Nicht nur eine Rettung für andere Menschen. Das Evangelium ist nicht nur für andere Menschen. Das Evangelium ist für uns alle. Es ist das Evangelium eures Heils. Ich will dich fragen, ist es auch das Evangelium deines Heils? Paulus fasst das Evangelium in 1. Korinther 15 sehr gut zusammen. Er sagt hier in Vers 3, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Jesus, er starb am Kreuz, obwohl er gerecht, obwohl er sündlos war, für uns, die wir voller Sünde und ungerecht sind. Er starb, so wie Gott es vorausgesagt hat, dass er am Kreuz sterben würde für die Menschen, aber er blieb nicht tot, sondern er wurde am dritten Tag auferweckt, so wie Gott es vorhergesagt hat, weil die Sünde den Tod ihn nicht halten konnten. Und so hat er unsere Sünde am Kreuz gesühnt. Das ist passiert, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Aber damit es die Botschaft, das Evangelium, die Heilsbotschaft für dein Leben sein kann, für dein Heil sein kann, müssen wir es annehmen. Müssen wir unser ganzes Vertrauen auf diese Botschaft setzen. Anders geht es nicht, anders können wir nicht teilhaftig des Evangeliums werden. Wir müssen es annehmen. Dann bestätigt Paulus das nochmal und sagt, auch nachdem ihr geglaubt habt, zuerst sagt er, nachdem ihr es gehört habt, was gehört das Evangelium eures Heils? Nachdem ihr es geglaubt habt, nachdem ihr euer ganzes Vertrauen auf diese Botschaft geweckt habt. Diese Rettungsbotschaft hat die Kraft, dich und mich zu retten, nachdem sie gehört wurde, nachdem sie uns im Herzen bewegt hat, müssen wir unseren Glauben darauf setzen. Dieses Evangelium zu glauben bedeutet, allein auf Jesus Christus zu vertrauen, auf das, was er getan hat, nicht das, was wir tun können. Nichts anderes kann uns Rettung bringen. Wir müssen unser ganzes Vertrauen auf ihn werfen, damit wir Heilung, damit wir Rettung von unserer Schuld erleben können. Die Epheser haben das getan und sie haben im Anschluss etwas erlebt. Der Heilige Geist, der kam in ihr Leben und sie wurden versiegelt von ihm. Sie haben ihn als Anzahlung bekommen. Sie haben viele Segnungen erlebt und das tut jeder Gläubige. Das erlebt jeder Gläubige, der das tut. Lasst uns einmal hineinschauen, nachdem wir sehen, wie reich wir schon gesegnet sind, dadurch, dass auch der Geist Gottes in und an uns wirkt, bis wir hin zum Glauben kommen, wie wir durch ihn gesegnet sind. Das Erste, das wir sehen wollen, ist, wir sind gesegnet, weil der Heilige Geist für uns ein Siegel ist. Wir sind durch den Heiligen Geist versiegelt. Ein Siegel ist ein Zeichen oder eine Beglaubigung für ein Eigentum. Und wir finden, wenn wir dieses Wort Siegel in der Schrift durchsuchen würden, finden wir verschiedene Bedeutungen und verschiedene Anlässe, wie dieses Wort gebraucht wurde. Und wir möchten einige Dinge einfach hervorheben. Das Erste, das wir sehen können, ist, dass ein Siegel einen Abschluss bestätigt. Wenn ein Dokument geschrieben wurde und abgeschlossen wird, dann soll es dadurch sichtbar werden, dass ein Siegel auf dieses Dokument kommt. Es ist abgeschlossen. Dieses Dokument ist dann bestätigt, es ist fertiggestellt und wir kennen das üblicherweise von Ämtern oder auch von allgemeinen rechtsgültigen Dokumenten, da wird das bis heute so gemacht. Und so wie ein Dokument abgeschlossen wird und sicher ist, so ähnlich geht es einem Gläubigen. Er selbst wird von Gott versiegelt durch den Heiligen Geist, was zeigen soll, deine Errettung ist gültig. Deine Rettung ist in Kraft getreten. Dieses Siegel ist von Gott bestätigt. Du bist ein Gläubiger. Du bist im Glauben. Du bist gerettet. Du bist sicher. Das wird so auch gut sichtbar. Das kann nicht einfach wieder aufgehoben werden. Das kann nicht einfach wieder zunichte gemacht werden. Das Siegel, wir sehen das sehr gut an der Geschichte von dem König Darius, während einige Männer Daniel zu Fall bringen wollen, gehen sie zum König, schmeicheln ihm etwas und sagen, lieber König, es sollte doch niemand anders jemand anbeten, außer dich allein. Und sie bitten ihn, ein Gesetz zu unterschreiben, das dann in Kraft treten kann. Und er lässt sich darauf ein, er fühlt sich natürlich geschmeichelt und unterschreibt dieses Dokument. Aber Daniel, er beugt sich nicht. Er bleibt Gott treu, er betet weiterhin zu Gott vor offenen Fenstern und beugt sich nicht diesem Gesetz. Nun, als der König merkt, dass das eine Falle war, sucht er irgendwie Daniel zu befreien. Er versucht einen Weg zu finden, wie er das aufheben kann, wie er das irgendwie umgehen kann. Und er versucht es bis zum Abend, bis er merkt, ich kann es nicht. Ich kann dieses Siegel nicht aufheben, ich kann dieses Gesetz nicht ungeschehen machen, ich kann es nicht zurückziehen, es ist von mir besiegelt. Also hofft er, dass Daniel überlebt, dass sein Vertrauen auf Gott ihn rettet. Gott gibt denen, die an ihn geglaubt haben, dieses Evangelium aufgenommen haben, er gibt ihnen dieses Siegel, um ihnen zu zeigen, ich habe euch geliebt, ich habe euch zu mir geführt, ich habe euch erlöst. Wenn wir den Heiligen Geist haben, das sagt die Schrift recht klar, dann sind wir Gläubige. Aber nicht nur das, dass der Abschluss einer Errettung sichtbar wird, sondern auch, es bestätigt die Echtheit. So wie ein Siegel ein Dokument bestätigt, dass dieses Dokument echt ist und richtig ist, so wird auch die Echtheit eines Gläubigen bestätigt durch den Heiligen Geist. Gott bestätigt es und das lesen wir sehr gut in Römer 8, Vers 9. Gott bestätigt die wahre Rettung und die Wiedergeburt. Er sagt, es ist im Geist. Wenn wir den Geist nicht haben, sind wir auch nicht gerettet. Wenn wir ihn haben, sind wir erlöst. Die Segnungen, die wir im Heiligen Geist erleben, sie bestätigen unsere Errettung. Sie bestätigen den wahren Glauben. Menschen können sich viel vormachen in ihrem eigenen Leben. Durch die Art, wie sie leben, die Gewohnheiten, die sie pflegen, die Worte, die sie gebrauchen. Aber all das ist kein Beleg für eine Rettung. Es ist kein Beleg, dass du gerettet bist, weil du hier im Gottesdienst sitzt. Es ist auch kein Beleg, dass du gerettet bist, weil du der Gemeinde dienst, weil du viele gute Dienste hast. Viele können dienen und Fähigkeiten einsetzen. Man kann auch vieles lernen und besser werden. Es ist auch kein Beleg, dass du die Bibel liest. Manche lesen die Bibel, um sie zu kritisieren. Manche lesen sie, um sich Wissen anzuhäufen. Es ist auch kein Beleg, dass du eine gute Sprache hast. Die moderne Sprache hat viele Nachteile. Ich beobachte das immer wieder bei jungen Menschen. Sie bildet sich meistens eher zurück, als fortschrittlicher zu werden. Aber deshalb ist es nicht schwer, eine gute Sprache zu haben in heutigen Tagen. Es ist auch kein Beleg, dass du betest. Viele Menschen beten, aber haben ein unberührtes Herz von Gott. Aber den Heiligen Geist im Leben zu haben, der dein Denken beeinflusst, der dein Wollen beeinflusst, der dich leitet, der dir Gottes Wort erklärt, dich trägt und führt, dich so führt, dass du Gott liebst und die Sünde hasst, in der Heiligung vorankommst, das bestätigt, wer du wirklich bist. Das bestätigt, dass du gerettet bist. Nicht das, was wir tun letztendlich, sondern das, was im Herzen geschehen ist. Ob wir im Herzen wahren Glauben haben. Er bestätigt die Echtheit unseres Glaubens. Aber nicht nur das, sondern auch das Eigentum. Wenn Gott uns mit dem Heiligen Geist versiegelt, dann bedeutet das auch gleich, dass Gott persönlich in unser Leben eingegriffen hat und dass wir jetzt zu ihm gehören. Nun, wenn ein König ein Dokument oder einen Brief mit einem Abgesandten losschickte, um diesen zu überbringen, dann wusste man, wenn dort das Siegel des Königs darauf zu finden ist, dann ist das sein Eigentum. Dann gehört das dem König. Früher wurde das oft mit Wachs gemacht. Es wurde ein heißer Wachs auf die Schriftrolle getropft und der König hatte einen Siegelring, den er dann dort hineingedrückt hatte und man wusste, das ist von der Hand des Königs, das ist sein Siegelring. Und niemand sonst konnte dem irgendwie widersprechen, was in diesem Brief steht, denn es ist vom König selbst. Niemand kann es öffnen, außer dem, von dem es gegeben ist, der es empfangen sollte. Einem Gläubigen geht es recht ähnlich. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben eintritt, wenn er Wohnung in uns nimmt, das tut er in jedem wirklichen Gläubigen, dann bedeutet das, du bist Eigentum von Gott. Du gehörst jetzt Gott, er hat dich zu sich genommen. Es besteht auch 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Aber auch Titus 2, Vers 14 hatten wir vor einigen Monaten. Jesus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Gott gibt uns seinen Geist, um zu bestätigen, dass wir zu ihm gehören. Er bestätigt das, dass er uns gebrauchen will, sein Reich zu bauen. Paulus erklärt das so gut. Ihr gehört euch doch nicht mehr selbst. Ihr gehört euch nicht selbst, ihr lebt nicht für euch selbst. Ihr seid erkauft worden um einen teuren Preis. Jesus hat für euch bezahlt. Eure Sünden sind bezahlt. Lebt nun ganz für ihn und lebt ganz zu seiner Ehre. Gott schenkt uns dieses Siegel, um uns das zu zeigen, dass wir sein Eigentum sind. Dass er uns angenommen hat, dass er Wohnung in uns nimmt, dass unser Körper und unser Leben und alles, was dazugehört, nun für ihn ist. Dort will er uns seine Gnade zeigen, dort will er uns seine Herrlichkeit zeigen, das strahlen lassen. Aber auch ein Siegel bietet Schutz. Die Bibel lehrt auch ganz klar, dass ein Gläubiger den Heiligen Geist betrüben kann, dass er ihn belügen kann, dass er ihn sogar schmähen kann. Der Gläubige, er kann gegen den Heiligen Geist arbeiten, ihm wenig Freiraum geben. Aber Gott gibt dem Gläubigen den Heiligen Geist als Schutz. Ein Siegel hat auch die Aufgabe, einen Inhalt zu schützen, sodass niemand diesen Inhalt einsehen kann, außer dem, der dieses Siegel dort hineingelegt hat. Wir können das sehr gut im Leiden und im Sterben Jesu sehen. Nachdem Jesus gestorben war, wurde er in ein Grab hineingelegt. Und die Hohenpriester, sie bekamen Angst, dass dieser Leichnam von Jesus gestohlen werden würde, weil er ja vor seinem Tod behauptet hätte, er würde vom Tod auferstehen. Also gingen sie zum König oder zum Vorgesetzten und baten ihn, dieses zu sichern. Und da heißt es in Matthäus 27, das Ergebnis dieses Gesprächs, also Pilatus sprach zu ihnen, ihr habt eine Wache, geht hin und sichert es so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, sicherten sie das Grab mit einer Wache. Das Wort, das wir hier dafür finden, dass dieser Stein vor dem Grab Jesu versiegelt ist, ist das gleiche Wort, das hier für die Versiegelung im Heiligen Geist gefunden wird. Auch hier ist es so, ein Siegel war dazu da, um Dinge zu beschützen, um Schutz zu bieten. Jesus macht das so gut in Johannes 14, während er dort vom Heiligen Geist spricht, Johannes 14 und Johannes 16, dass er den Vater bitten wird, einen Tröster zu senden, den die Welt nicht hat. Die Welt hat ihn nicht. Aber die Seinen werden ihn haben bis in Ewigkeit. Und Gott sendet seinen Heiligen Geist und er verspricht den Heiligen Geist und er schickt diesen Heiligen Geist ins Leben der Gläubigen. Und jeder, der gerettet ist, er hat diesen Heiligen Geist als Siegel. Wir dürfen wissen, es ist ein Abschluss. Wir dürfen wissen, es ist Echtheit. Wir dürfen wissen, wir sind Gottes Eigentum. Wir dürfen wissen, es bietet uns Schutz. Aber das ist nicht der einzige Segen, den Paulus hier hervorhebt, sondern er geht noch weiter und sagt, wir sind gesegnet durch einen Unterpfand. Paulus, er bezeichnet es nicht nur als Siegel, sondern er sagt, dieser Heilige Geist, er ist als Unterpfand gegeben. Dieses Wort Unterpfand könnte auch übersetzt werden, es ist eine Anzahlung oder es ist ein Pfand, das gegeben ist. Also etwas, womit garantiert werden soll, dass der volle Preis noch gezahlt wird. Wir können also sagen, der Heilige Geist in deinem Leben ist eine Vorauszahlung, eine Anzahlung Gottes, dass du ganz sicher bei ihm sein wirst. Er wird dich vollständig erlösen und in die Herrlichkeit führen. Der Heilige Geist soll eine Garantie sein für dein Leben. Das Erste, das wir festhalten wollen, ist, dass ein Unterpfand einen vollständigen Kauf verspricht. Gott hat ja bereits unsere Sünden bezahlt durch das Blut von Jesus Christus. Wir sind ja bereits erlöst durch Jesus im Glauben an ihn. Aber immer noch leben wir irgendwie in einer gefallenen Welt, oder? Irgendwie haben wir immer noch keine uneingeschränkte Gemeinschaft mit Gott. Wir haben immer noch diesen gefallenen Menschen in uns. Wir haben immer noch die Begierden in uns, die uns zur Sünde reizen und locken. Und wir warten irgendwo vollständig auf die Erlösung. Aber Gott sagt nicht, du bist einmal gerettet, hast eine gute Entscheidung getroffen, jetzt schau selber, wie du klarkommst, sondern er verspricht uns den Heiligen Geist und sagt, ich gebe dir schon mal eine Anzahlung, eine Vorauszahlung für deine Erlösung. Wir sind Gott wichtig genug gewesen, dass er nicht nur sagt, hier, nimm mein Wort, ich offenbare dir mein Wort und halte dich daran einfach fest, sondern er sagt, ich gebe dir mich selbst hin, in dein Leben, in dein Herz. Ich offenbare dir meinen Heiligen Geist und sende ihn zu dir als Anzahlung. In gewissen Parks und Freizeitstätten wird das noch bis heute so gemacht, dass du für gewisse Dinge ein Pfand hinterlegen musst, aber nicht nur irgendein Pfand, sondern ein Pfand, mit dem man dich identifizieren kann. Wenn du dann also dort bist und ein Tretboot ausleihen willst oder Minigolf-Zubehör oder sonstige Dinge, dann musst du zum Beispiel deinen Personalausweis abgeben als Pfand, weil es dich mit dir selbst identifiziert, damit sie wissen, okay, dieser Typ hat es nicht zurückgebracht, der ist jetzt dran. Und dann haben sie schon mal deine Daten. Es bestätigt, dieses Pfand bestätigt, dass du ganz sicher zurückkommen wirst, um dieses Pfand zurückzuholen und als Gegenleistung das zurückzugeben, was du genommen hast. Ähnlich tut das Gott in unserem Leben. Er gibt uns den Heiligen Geist als Pfand, mit dem er uns zeigen will, dass wir geliebt von ihm sind und dass er uns zu sich führt. Ähnlich, wenn du einen Urlaub buchen willst oder ein Haus kaufen willst oder andere Dinge, dann braucht es immer wieder eine Anzahlung. Du musst dann eine Anzahlung tätigen, um eine Zusicherung zu schaffen, dass du dieses Objekt wirklich kaufen wirst, dass du dieses Auto wirklich kaufen wirst, dass du diesen Urlaub wirklich antreten wirst. Der Heilige Geist, sagt Paulus hier, ist eine Anzahlung Gottes in unser Leben, mit der er uns garantieren will, dass wir bei ihm sein werden. Manchmal erleben wir Zeiten im Leben des Glaubens, die schwer sind. Zeiten, in denen wir anfangen zu zweifeln. Gott, meinst du es wirklich gut? Ist mein Glaube wirklich stark genug? Habe ich so schwer gesündigt? Habe ich so schwer Dinge getan, dass Gott sich von mir abwendet? Dass Gott mich bestraft? Dass Gott sein Angesicht von mir wendet? Aber gerade in Zeiten des Zweifelns, in Zeiten der Not, dürfen wir wissen, Gott hat uns doch seinen Geist gegeben. Er hat uns diese Garantie gegeben, die Anzahlung dafür, dass er uns liebt, dass uns vergeben ist. Es ist ein Unterpfand und ein reicher Segen. Aber nicht nur das, sondern wir wissen, ein Unterpfand ist zeitlich gebunden. Ein Unterpfand ist zeitlich gebunden. Ein Pfand brauchen wir nur für einen Zweck. Und so hat auch der Heilige Geist in unserem Leben einen Zweck. Eine Bedingung, wann wird Gott seinen Geist wieder zurückfordern? Es wird der Tag kommen. Wann wird der Gläubige den Heiligen Geist abgeben müssen? Der Text deutet es an, zum Zeitpunkt der Erlösung, zum Zeitpunkt des erworbenen Besitzes. Gott hat bereits den Preis für uns bezahlt und diesen Besitz wird Gott vollständig erlösen, wenn wir bei ihm sind. So lange sind wir auf diesen Heiligen Geist angewiesen. Solange wir hier sind, brauchen wir ihn. Wenn wir einst im Himmel bei Gott selbst sind, werden wir ihn nicht mehr brauchen. Das ist das Versprechen, das Gott uns gibt. Er versiegelt uns. Er gibt diese herrliche Anzahlung als Versprechen dafür, dass er uns in seine himmlische Heimat führt, damit wir dort sind, wo er auch ist. So wie ein Kauf oder eine Buchung oder eine Reservierung erst dann verbindlich und fest ist, wenn die Anzahlung eingegangen ist, So sehen wir auch diese Errettung in Christus. Wir bekommen diesen Segen als Anzahlung Gottes, damit wir wissen dürfen, Gott, du hast ein gutes Werk in uns angefangen. Und mit Paulus einstimmen können, der sagt, und er wird es auch vollenden. Aber schließlich auch, wir sind gesegnet durch ein Unterpfand, weil Gottes Unterpfand ein Zeichen der Liebe ist. Das Unterpfand ist auch ein Zeichen der Liebe in unserem Leben von Gott. Wir sehen dieses Thema der Anzahlung des Unterpfands meistens eher verbunden mit einem Kauf von einer rechtlich-wirtschaftlichen Seite. Aber Gott sieht uns nicht einfach als Objekte, die er kaufen möchte, an oder statisch bedingt irgendwie, als ob er eine Reservierung tätigen würde. Nein, sondern dieses Wort geht heute noch im Griechischen zurück auf die Bedeutung eines Verlobungsrings. Ein Verlobungsring ist eine Zusage, dass ein Versprechen eingehalten wird. Wir haben es erst an Himmelfahrt gehört, Jesus ist der Bräutigam. Und die Bibel bezeichnet an vielen Stellen die Gemeinde als die Braut Christi. Und jeder Einzelne ist ein Teil dieser Braut Christi. Und die Braut Christi, sie wartet hier in diesem Leben auf der Erde auf den Bräutigam. Und er wird wiederkommen. Diese Geschichte ist sozusagen der Verlobungsring, den wir von unserem Bräutigam bekommen haben, der Heilige Geist, den er uns gegeben hat. Als Sicherheit und Garant dafür, dass der Bräutigam garantiert wiederkommen wird, hinterlässt er seiner Braut diesen Verlobungsring und sagt, ich werde wiederkommen. Hier hast du dieses Unterpfand, diese Sicherheit. Jesus selbst, er hat sich für die Gläubigen hingegeben. Jesus hat sie geliebt, sie geheiligt, sie gereinigt, sie verherrlicht dargestellt als Braut. Er hat sie geschmückt und sie gerichtet für den Bräutigam. So soll die Gemeinde für Jesus sein. Woher können wir wissen, dass Jesus ganz sicher wiederkommt? Woher können wir wissen, dass Jesus uns wirklich liebt und sein Vorversprechen einlösen wird? Er hat uns seinen Geist geschickt. Die Jünger, sie sind, wir haben es vorher gehört von Dennis, sie sind verunsichert. Sie fragen, was wird jetzt passieren, wenn Jesus stirbt, wenn Jesus in den Himmel fährt? Aber Jesus hat an mehreren Stellen gesagt, keine Angst, ihr bleibt nicht alleine. Ihr seid nicht auf euch allein gestellt. Ich werde euch den Tröster schicken, den Beistand, der euch führen und leiten wird. Das ist ein Vorversprechen von Jesus. Er gibt uns dieses Zeichen. Ein Zeichen der Liebe. Heute kennen wir das immer wieder, Verlobungen werden einfach so aufgelöst. Das passiert mit einem Anruf vielleicht. Ganz anders war es früher. Damals war die Verlobung sicher und klar. Wenn sich jemand verlobt hat, dann ist die Hochzeit hundertprozentig und wenn nicht, dann gibt es große Probleme. Jesus selbst, er gibt uns dieses Unterpfand des Heiligen Geistes nicht einfach so, sondern es ist ein Zeichen seiner Liebe. Er als Bräutigam wird wiederkommen, um seine Gemeinde abzuholen. Aber auch als den letzten Punkt, wir sind gesegnet durch Verherrlichung. Warum brauchen wir diese Segnungen des Heiligen Geistes so sehr? Warum gibt Gott uns all das? Warum lässt er uns nicht zurück, um uns mit eigener Kraft und eigener Mühe und Anstrengung dorthin führen zu wollen? Der Text sagt es sehr klar, warum diese Segnungen. Es ist zum Preise seiner Herrlichkeit. Kann es für uns, wenn wir diese Segnungen, die wir gerade angeschaut haben, eine größere Sicherheit für unser Leben geben? Kann es noch einen größeren Segen Gottes geben? Wenn wir über all diese Segnungen nachdenken, können wir doch eigentlich nicht anders als dankbar für unsere Erlösung zu sein, oder? Gott anzubeten für das, was er tut. Aber Gott möchte nicht nur unsere Worte als Zeichen der Anbetung, sondern dass es in unserem Leben auch sichtbar wird. Den Segen, den wir im Heiligen Geist empfangen, er dringt nach außen. Er verherrlicht Gott und vor allem durch die Art und Weise, wie wir leben. Die Bibel macht das immer wieder deutlich. Sie vergleicht den Gläubigen mit einem Baum. Der Gläubige wird öfter mit einem Baum verglichen. Wir sehen das beispielsweise in Jeremia 17. Da offenbart Gott, dass ein Mann, der auf Fleisch vertraut, auf sein eigenes Fleisch vertraut, verflucht ist, während derjenige, der sein Vertrauen auf Gott setzt, gesegnet sein wird. Der auf Menschen vertraut, der wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe. Er wird nichts Gutes in seinem Leben sehen. Aber derjenige, der auf Gott vertraut, und auch hier wieder eine Herzenssache, der auf Gott vertraut, er wird ein fruchtbarer Baum sein. Selbst in dürren Jahren wird er Frucht bringen. In Psalm 1 wird der Gläubige mit einem Baum verglichen, der Frucht bringt, weil er seine Freude und seine Lust am Gesetz des Herrn hat, weil er nicht auf den Weg der Sünder geht. In Lukas 6 macht Jesus deutlich, dass kein guter Baum eine schlechte Frucht bringen kann und kein schlechter Baum eine gute Frucht, weil an der Frucht erkennt man diesen Baum. In Galater 5 spricht Paulus über die Frucht, die der Geist Gottes im Leben der Gläubigen bewirkt. Wir können sehen, dieses Bild zieht sich gewisserweise durch die Bibel hindurch. Von außen kann man in dein Leben nicht hineinsehen und sagen, ob dein Leben jetzt wirklich gesund oder ungesund ist. Man kann nicht in dein Herz hineinsehen. Aber an der Frucht wird unser Leben deutlich. An der Frucht wird erkennbar, wie der Geist in uns wirkt, wie sehr diese Ströme des Segens des Heiligen Geistes in unserem Leben hinausströmen. An der Frucht wird es sichtbar. Vielleicht fragst du dich, ja, ich lese ja diese Segnungen und ja, das steht hier, aber wo ist das in meinem Leben? Warum kann ich das in meinem Leben nicht wiederfinden? Wir alle wünschen uns, diesen schönen Baum zu haben, der so viel Frucht bringt, der so schön anzusehen ist. Vielleicht schauen wir in unser eigenes Leben und sagen, ja, da scheint es nicht so gesund auszusehen. Ich will uns heute ermutigen, neu unsere Herzen vor Gott zu öffnen und ihn zu bitten, diese Kanäle, die immer wieder neu verstopft werden von uns, durch unsere eigenen Vorstellungen, denen wir nachgehen, durch Sünden, die wir zulassen, durch Konflikte, in denen wir leben, durch Unversöhnlichkeit und sonstige Dinge, diese Kanäle, die in unserem eigenen Herzen verstopft werden, dass diese wieder freigemacht sind, dass diese wieder freigemacht werden und der Heilige Geist in unser Leben hinausströmt. Es ist immer noch derselbe Geist. Dieses Versprechen Gottes ist an keiner Stelle aufgehoben. Er verspricht uns genau diese Segnungen des Geistes in unserem Leben, wenn wir Gläubige sind. Aber auch heute können wir ihn noch bremsen in unserem Leben. Auch heute können wir ihn durch unsere eigene Sünde zurückweisen, ihn ausbremsen. Lasst uns heute neu dort, wo wir in den letzten Wochen, in den letzten Monaten schuldig vor Gott geworden sind, wo wir der Sünde Raum in unserem Leben gegeben haben, sie zu bekennen und frei davon zu werden, um diese Segnungen wirklich genießen zu können und in Anbetung Gottes zu leben. Lasst uns heute neu in Anbetung, in den Lobpreis ausbrechen und Gott anflehen, diese Segnungen in unserem Leben nicht nur hier in seinem Wort uns zu übermitteln, sondern sie spürbar in unserem Leben werden zu lassen, dass wir ein Leben führen durch den Geist, der in uns ist. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir diese Worte nicht nur hören mit unseren Ohren, sondern sie mit unseren Herzen hören und Gott sich mehr und mehr in unserem Leben verherrlicht. Amen. Lasst uns gerne noch aufstehen und wer beten möchte, darf es jetzt auch gerne tun. Herr, wir loben und preisen dich dafür, wie reich wir gesegnet sind durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Mach du uns noch ganz frei davon, wo wir diesen Geist in unserem Leben dämpfen und ihn ausbremsen. Bewirke in uns die Frucht deines Geistes. Bewirke in uns ein Leben im Geist, damit wir wirklich ein Leben führen zum Preise deiner Herrlichkeit und deiner Verherrlichung. Denn das ist das, wonach wir uns sehnen möchten. Das ist das, wonach wir schauen möchten, Herr. Wirke du in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Herzen, Herr, zu deiner Ehre. Amen.